Wahl in Georgien, Entscheidung zwischen Europa und Russland. An diesem Samstag wählen die Georgierinnen und Georgier ein neues Parlament. Und selten seit der Unabhängigkeit des Landes im Kaukasus geht es offenbar um so viel. Von einer Richtungswahl ist die Rede. Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Malerius. Er leitet das Regionalprogramm Südkaukasus der Konrad-Adenauer-Stiftung. Guten Tag, Herr Malerius.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Malerius, Sie sind aus Tiflis zugeschaltet, rund 3.500 Kilometer entfernt von Berlin, im Kaukasus gelegen. Ist die Wahl in so einem so fernen Land von Belang für uns hier in Europa?
Ja, das ist sie in der Tat. Der gesamte Südkaukasus ist von Belang. Es findet so ein bisschen unter dem Radar in Europa statt, weil er ja so peripher gelegen ist. Aber die Region ist strategisch extrem wichtig. Sie liegt zwischen dem Schwarzen Meer im Westen und dem Kaspischen Meer im Osten. Im Norden ist Russland, im Süden befindet sich der Iran und die Türkei. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Transitregion für Energie, Gas, Öl, für Waren aus Zentralasien und aus China nach Europa. Und als solche ist sie da die Nordroute über Russland aufgrund des Krieges und der Sanktionen ja blockiert ist. Weitestgehend ist sie als Verbindung nach Asien sehr wichtig für Europa.
Also geopolitisch allein schon sehr wichtig für Europa, trotzdem für uns Europäer eher aus dem Blick geraten oder werden überhaupt nur aus dem Blickwinkel wahrgenommen. Aber für viele Georgier geht es bei dieser Wahl offenkundig um eine Zukunft in der Europäischen Union. Am letzten Wochenende vor der Wahl zogen ja auch Zehntausende durch Tiflis und demonstrierten dafür. Hat dieses Thema Europa, Europäische Union auch den Wahlkampf dominiert?
Ja, es ist wichtig, aber gerade die Regierungspartei des georgischen Traums, die den Wahlkampf prägt, sowohl auf der Straße als auch medial, die hat einen anderen Slogan eigentlich in den Mittelpunkt gestellt, und das ist Krieg versus Frieden. Also wer für die Regierung stimmt, stimmt für Frieden. Wer für die vier Oppositionsblöcke stimmt, stimmt für Krieg. Damit wird Bezug genommen natürlich auf Russland, das ja Georgien 2008 schon einmal angegriffen hat. Und es ist natürlich auch eine Referenz an den Krieg in der Ukraine, wo Russland ja auch der Aggressor ist und möglicherweise eben Georgien, die Angst wird geschürt, das nächste Ziel sein könnte.
Krieg und Frieden, ist es denn nur außenpolitisch gesehen oder auch innenpolitisch gesehen?
Der Wahlkampf und die Rhetorik sind hier sehr polarisierend, und das ist eine Fortsetzung eigentlich des politischen Diskurses der letzten 2 oder 3 Jahre, der im Wesentlichen aggressiv betrieben wird von der Regierung des georgischen Traums. Der Oligarch Bedina Ivanishvili, der hinter der Partei steht, Parteigründer ist und Russland abhängig ist, so wird vermutet, er hat seine Milliarden in Russland gemacht in den 90er Jahren. Der hat jetzt auf Wahlkampfveranstaltungen gesagt, wenn die Regierung die Wahl gewinnt, dann wird die Opposition verboten werden. Und er hat sogar den Begriff des Nürnberger Prozesses gegen die Opposition in den Diskurs gebracht, was natürlich sehr geschmacklos ist.
Also spätestens mit solchen Formulierungen müsste die EU den Beitrittsprozess Georgiens aussetzen. Das hat sie allerdings schon längst getan, nachdem das Land erst im Dezember letzten Jahres überhaupt den Kandidatenstatus erhalten hatte. Warum hat die Regierung auch durch dieses Agentengesetz im Frühjahr ihr Beitrittsbestreben überhaupt torpediert?
Das ist eine gute, und das ist eigentlich die zentrale Frage, die hier im Land seit Monaten diskutiert wird. Denn wenn wir zurückdenken an den März oder im Februar, also 2 Monate bevor das Gesetz wieder aufgelegt worden ist, dann wäre es in der Situation ein Spaziergang gewesen, diese Wahlen zu gewinnen für die Regierung. Also die Opposition war nicht in einem Zustand, wo sie die Regierung hätte herausfordern können. Also innenpolitisch hat die Wiedervorlage des Gesetzes, ist ja im letzten Jahr schon einmal eingebracht worden, und da musste die Regierung es aber nach Protesten zurückziehen. Innenpolitisch machte das überhaupt keinen Sinn. Deswegen ist eben außenpolitisch oder geopolitisch zu vermuten, dass es eine Intervention von Russland gewesen ist, die über Iwanischwili, also über den in Russland reich gewordenen Oligarchen, versucht hat, den Beitrittsprozess Georgiens zur Europäischen Union zu torpedieren.
Ist das denn der DNA des georgischen Traums inhärent, diese Russlandfreundlichkeit, Zugeneigtheit?
Eigentlich nicht. Der georgische Traum regiert ja seit 2012, also 12 Jahre. Und während der Regierungszeit sind ja einige auch wegweisende, nach Europa weisende Dinge passiert. Man hat das Assoziierungsabkommen 2014 unterschrieben, hat es dann relativ erfolgreich umgesetzt. Man hat das visafreie Reisen erzielt. 2017 können Georgier ohne Visum nach Europa reisen für 3 Monate. Und man hat sogar den Beitritt zur Europäischen Union und auch zur NATO in der Verfassung verankert. Also Artikel 78 besagt, jede Regierung ist verpflichtet zu bestreben, dass Georgien beitreten wird der EU und der NATO.
Also insgesamt ein westlicher Kurs eigentlich, den die Regierung, wie gesagt, wahrscheinlich auf Geheiß ihres Gründers und Ehrenvorsitzenden Iwanischwili torpediert. Dieser russlandfreundliche Oligarch, der hatte sich doch längst von der Bühne zurückgezogen und aus dem Hintergrund heraus agiert. Warum steht er jetzt eigentlich auf Listenplatz 1 des georgischen Traums?
Ja, auch das ist natürlich nicht klar. Er ist ja eine sehr undurchsichtige Person. Also er taucht auch immer mal wieder auf und dann wieder ab. Also 2012 ist er Spitzenkandidat gewesen und hat dann für seine Parteien den Wahlkampf gewonnen, war so ein Dreivierteljahr, Jahr lang Ministerpräsident, hat sich dann zurückgezogen, ist dann nochmal zurückgekommen, auch als Ministerpräsident 2019, hat sich dann wieder aus der Politik verabschiedet. Und ich denke, dass er jetzt Listenplatz 1 ist und dass er den Wahlkampf auch sehr stark prägt mit Auftritten, hinter übrigens schusssicherem Glas, zeigt, dass es sehr ernst ist für die Regierung und dass er und auch die Regierung nicht sicher ist, dass diese Wahlen gewonnen werden können.
Sie haben vorhin schon Iwanischwilis Rhetorik erwähnt. Auffallend ist ja, dass viele in Deutschland ausgebildete Regierungsmitglieder bzw. Parteimitglieder eine ebensolche Rhetorik anwenden. Ich denke jetzt an den Ministerpräsidenten, ich denke an den Parlamentssprecher. Wie kommt das eigentlich?
Ja, das ist sehr interessant. Auch eine sehr gute Frage. Darüber müssten wir, glaube ich, mal nachdenken.
Denn fast, wir Deutsche meinen Sie jetzt?
Wir Deutsche, ja genau. Wir müssen darüber nachdenken, denn Sie haben den Ministerpräsidenten, Sie haben den Parlamentssprecher erwähnt, der Justizminister, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der Vorsitzende des Justizausschusses, alle sind deutschsprachig und überwiegend auch Juristen, die promoviert haben in Saarbrücken, in Hamburg, in Berlin oder in Hannover. Und irgendwas ist da offensichtlich schiefgelaufen. Also sie haben die Ausbildung, die professionelle Ausbildung mitbekommen, aber sie haben offensichtlich kein Wertegerüst mitbekommen, das verhindert hätte, dass diese Personen jetzt aktiv seit Jahren sich am Abbau der georgischen Demokratie beteiligen.
Ja, interessanterweise war, glaube ich, der Parlamentssprecher bei der deutschen GIZ in Georgien sogar zuständig für den Aufbau des Rechtsstaats. Das ist richtig, ja, umso befremdlicher. Jetzt aber mal weg vom georgischen Traum hin zur Opposition bei dieser Wahl. Steht dieser Regierungspartei denn eine geeinte Opposition entgegen?
Jein, würde ich sagen. Es gibt 4 Oppositionsblöcke und es hat lange Diskussionen gegeben im Vorfeld, also in den letzten Monaten, wie man sich am besten positioniert, ob es ein Block ist, ob man sich zusammenschließt, ob es 2, 3 oder eben jetzt 4 Blöcke sind, die den georgischen Traum herausfordern. Man hat sich für ein diverses Bild entschieden, was sicherlich auch seine Vorteile hat und auch eine Berechtigung hat, denn dadurch hat der georgische Wähler und die georgische Wählerin, die haben tatsächlich eine Auswahl. Es geht also nicht nur um 2 Optionen, also die Regierung und dann eine geeinte Opposition, sondern man kann zwischen einem Linksliberalen, einem Rechtskonservativen, man kann auch wählen für einen ehemaligen Ministerpräsident, der aus dem Umfeld des georgischen Traums kommt und jetzt aber dem dem gegenübersteht. Es ist tatsächlich eine Wahl und das hat durchaus den positiven Aspekt, dass man aus dieser bipolaren Situation, die das Land 12 Jahre lang geprägt hat, und zwar georgischer Traum auf der einen Seite und Vereinigte Nationalbewegung, die Partei des dritten Präsidenten Georgiens, Michael Saakaschwili, der auch im Westen so ein bisschen bekannt ist, dass man aus dieser Bipolarität jetzt herausgekommen ist.
Wenn Sie jetzt die Vielfalt ansprechen, bedeutet das dann auch schon, mal angenommen, der georgische Traum erhält nicht die Mehrheit der Stimmen. Würde das denn automatisch bedeuten, dass es einen Machtwechsel gibt? Oder sind auch andere Optionen denkbar, dass zum Beispiel eine dieser Oppositionsparteien dann doch wieder mit dem georgischen Traum zusammengeht und dann dessen Kurs weitergeht?
Ja, das ist nicht auszuschließen einerseits. Auf der anderen Seite sind alle vier Blöcke also sehr vehement aufgetreten in den letzten Tagen und Wochen, damit den georgischen Traum tatsächlich ablösen zu wollen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Koalition des georgischen Traums mit einem dieser Blöcke gibt, die ist sehr gering. Die Schwierigkeit liegt woanders. Sie hatten gefragt in der Frage zuvor, wie geeint die Opposition ist, dass es vier Blöcke gibt und dass es eine Wahl gibt. Das ist auf der einen Seite positiv, aber so richtig grün sind sich diese Blöcke untereinander eben nicht. Und ich stelle mir sehr, sehr schwierig vor, wenn sie dann die gemeinsame Mehrheit bekommen, dass es dann zu Koalitionsverhandlungen und einer Koalitionsregierung kommt. Das ist auf der einen Seite gut, weil Einparteienherrschaft nie förderlich ist, demokratisch gesehen. Auf der anderen Seite kann ich mir eben vorstellen, dass diese Koalitionsbildungsverhandlungen dann extrem schwierig und langwierig sein werden.
Und möglicherweise auch keine sehr stabile Regierung abgeben würden, selbst wenn die Koalitionsvereinbarung getroffen wäre.
Genau, das ist richtig. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, ich glaube, der wichtig ist. Also wenn der Abstand zwischen Regierungspartei des georgischen Traums und der gemeinsamen Opposition, also akkumuliert die Sitze bzw. Prozentanteile der Opposition, wenn der nicht groß ist, dann könnte das Geschehen ins Hinterzimmer verlagert werden und Ivanishvili mit seinen Milliarden versuchen, einzelne Abgeordnete zu kaufen einfach. Und dann ist es durchaus denkbar, dass die Regierung trotzdem weiter regieren kann mit gekauften Abgeordneten der Opposition. Und das wäre für das Land eine große politische und auch moralische Katastrophe.
Sehen Sie denn überhaupt Chancen für die Opposition? Gibt es eine Wechselstimmung in der georgischen Bevölkerung, die ihr eine Mehrheit, also insgesamt eine Mehrheit oder signifikante Mehrheit auch verschaffen könnte gegenüber der bisherigen Regierungspartei?
Wissen Sie, ich habe auf meinem Tisch hier eine Glaskugel stehen, die spricht aber nicht so richtig mit mir.
Also sehr schade.
In die müsste ich jetzt schauen, um das vorherzusagen. Ja, es gibt eine Wechselstimmung. Die Menschen sind müde von den Versprechen. Ivanishvili läuft jetzt wieder herum und sagt irgendwie, wir werden ein einkommensstarkes Land werden im Jahre 2030. Das hat er vor 12 Jahren auch schon mal versprochen. Also ganz vieles von den Versprechungen ist nicht eingehalten worden. Davon sind die Menschen müde. Sie sind auch von dieser aggressiven Rhetorik müde. Das heißt, man will diese Regierung eigentlich loswerden. Es kann gut sein, dass es zu einem Negativvotum kommt, wie wir das aus anderen Ländern auch kennen. Also ein Votum nicht für die Opposition, sondern gegen die Regierung. Aber wie groß das dann ausfallen wird oder wie stark dann die Regierung, die Opposition gewinnen sollte, das ist schwer vorauszusagen.
Welche Fragen sind es eigentlich, die die Georgierinnen und Georgier im Alltag bewegen und die für sie vielleicht auch entscheidend sein könnten bei der Wahl?
Das ist Arbeitslosigkeit, die liegt sehr hoch, insbesondere bei den Jugendlichen und in den Regionen. Also die Aussichtslosigkeit, überhaupt Arbeit zu finden. Und wenn man die dann findet, dann ist die sehr niedrig bezahlt, entlohnt. Eine Kollegin hat mir heute Morgen erzählt, eine Kindergärtnerin verdient auf einer Halbtagsstelle 380 Lari, das sind so ein bisschen mehr als 120 Euro im Monat. Also eine Kindergärtnerin verdient hier bei einer Vollzeitstelle 350 Euro vielleicht. Und das Lohnniveau ist extrem niedrig. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich dann auch in der Tat die Ausrichtung des Landes. Es gibt eine sehr, sehr russlandkritische, russlandfeindliche Stimmung im Land. Man will nicht nach Russland, man will nach Europa. Man schätzt, insbesondere Jugendlichen schätzen, die Möglichkeit, reisen zu können nach Europa, sind auch schon überall gewesen, in Berlin, in Paris, in Rom, in Madrid und in Lissabon, aber nicht in Russland. Dahin will eigentlich niemand. Deswegen ist die Frage, welchen Kurs, diese außenpolitischen Kurs, die neue Regierung einschlägt, die ist durchaus auch von Bedeutung.
Wie ist dieser Wahlkampf bisher verlaufen, so von Tag zu Tag, Woche zu Woche?
Relativ ruhig. Also es hat, nachdem es ja im April und im Mai zwei Monate lang fast täglich Demonstrationen gegeben hat von Tausenden und Zehntausenden auch und das Land richtig aufgewühlt war, dann ist der Sommer gekommen, dann kam die Fußball-Europameisterschaft, wo Georgien ja mitgespielt hat und dann ist es ruhig geworden und dann fing der Wahlkampf an, der jetzt über die Medien läuft, der mit Fahrten von Bussen der einzelnen Parteiblöcke in die Region geprägt ist. Und man sieht die Billboards hier in der Hauptstadt.
Nun wird diese Wahl ja von vielen Organisationen beobachtet. Die größte Delegation ist wohl die der OSZE, die ja nicht nur am Wahltag selbst aktiv ist, sondern schon Wochen vorher die Arbeit aufnimmt. Hat das eigentlich Wirkung in Georgien, dass Beobachter auf das Geschehen schauen?
Ja, das ist sehr wichtig, denn die Angst und auch die Gefahr, dass diese Wahlen manipuliert werden, und da gibt es einen großen Instrumentenkasten, der der Regierung zur Verfügung steht und der auch in früheren Wahlen schon angewandt worden ist, also Wählerkauf, Druck auf Wahlkommissionen, Druck auf administrative Ressourcen, also Druck auf Staatsbedienstete oder Abhängige vom Staat. Also die Gefahr, dass diese Wahlen manipuliert werden, die ist sehr groß und wird auch von ganz vielen Beobachtern immer wieder ins Spiel gebracht. Deswegen ist die Tatsache, dass sehr viele internationale, aber auch lokale Augen auf dem Ablauf dieser Wahlen und auf die möglicherweise Manipulationen liegen, die ist sehr, sehr wichtig. Denn wichtig ist, dass es letztendlich am Samstagabend ein Ergebnis gibt, das Legitimität hat, also dass nicht ein verfälschtes, gefälschtes Ergebnis ist.
Und das ist selbst dem georgischen Traum nicht egal, ob das Ergebnis Legitimität hat.
Da muss ich jetzt wieder auf meine Glaskugel zurückgreifen. Ob das den georgischen Traum interessieren wird oder nicht, das ist auch eine der zentralen Fragen. Wenn das Ergebnis von der OSZE bestätigt als fair und frei zeigen wird, dass der georgische Traum verloren hat, wird die Regierung das dann anerkennen? Das vermag ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Und das ist die große Frage, an der sich sehr viel dann entzünden wird. Also wenn die Regierung dieses Ergebnis nicht anerkennt, dann wird es zu Straßenprotesten und dann wird es irgendwie zu möglicherweise auch zu Ausschreitungen kommen. Wenn die Regierung sagt, wir erkennen das Ergebnis an, womit wenig Menschen eigentlich rechnen. Also wenn die Regierung verlieren sollte, dass sie diese Niederlage eingesteht, dann wird es ruhig bleiben und dann wird man sehen, dann wird es ein anderes Szenario sein nach den Wahlen. Aber die Stellungnahme des Premierministers und auch der Zentralen Wahlkommission, die nicht unabhängig ist, ausfallen wird am Samstagabend. Davon wird sehr viel abhängen.
Sie haben über die Autorität, den Status der OSZE, Ihre Glaubwürdigkeit, die haben Sie vorhin erwähnt. Wichtig ist bei so einer Wahl dann natürlich auch die Zentrale Wahlkommission. Was ist denn mit der eigentlich, wenn der georgische Staat also seine, ja eigentlich alles so sehr im Griff hat oder diese Regierungspartei Georgischer Traum, wenn die alles so sehr in Griff hat, wie Unabhängigkeit ist diese Wahlkommission?
Die Wahlkommission ist sicherlich nicht unabhängig. Das Problem für aus Sicht des Georgischen Traums, wenn man unterstellt, dass die Wahlen möglicherweise manipuliert werden sollten, ist, dass es ein elektronisches System gibt in diesem Jahr, das erste Mal. Also die Georgier und Georgierinnen werden abstimmen und dann wird das der Wahlzettel wird gescannt werden und sofort elektronisch übertragen werden. Das heißt, technisch gesehen ist es schwierig, das Ergebnis zu manipulieren und inwieweit dann Manipulation oder eben Druck vor dem Wahllokal oder wie beschrieben auf Wahlkommission, stark dieser Druck dann ausfallen wird, das ist schwer abzusehen. Aber die Möglichkeit für die Wahlkommission, die zentrale Wahlkommission, ein falsches Ergebnis zu verkünden, die sind dann doch begrenzt.
Auch dies nun eigentlich wieder eine Frage an die Glaskugel auf Ihrem Schreibtisch. Wenn der georgische Traum im Falle einer Wahlniederlage, die auch elektronisch sozusagen dokumentiert ist, wenn der georgische Traum dann die Macht nicht abgeben würde, dann drohen Unruhen?
Dann drohen erstmal Proteste. Diese Proteste, die haben wir im Frühjahr gesehen, also 2 Monate lang. Die sind dann durchaus auch gewaltsam begegnet worden. Es gab Schlägertrupps, die Oppositionsabgeordnete zusammengeschlagen haben. Wasserwerfer, Tränengas, Reizgas ist eingesetzt worden. Das kann alles wieder passieren. Es kann in der Tat ein Szenario geben, dem gegenüber die Proteste im Frühjahr so ein Warmlaufen gewesen sind. Aber weitergehende Eskalation vermute ich eigentlich nicht. Es wird sehr viel davon abhängen, wie dann auch Europa reagiert und ob Europa, die Europäische Union, Mitgliedstaaten in der Lage sein werden, dann bei einer sich anbahnenden Eskalation zu vermitteln und möglicherweise den Dialog zwischen den verfeindeten Parteien zu moderieren. Also das sagen mir dann viele Georgier und Georgierinnen auch immer wieder, wenn es dann droht zu eskalieren, dann brauchen wir euch, Europa.
Aber erstmal ist das natürlich alles eine Frage der Innenpolitik bzw. der innenpolitischen Konstellation. Welche Rolle spielt denn die Präsidentin Georgiens, Surabishvili?
Die spielt eine große Rolle und die könnte möglicherweise dann am Wahlabend auch entscheidend sein. Also sie hat sich auch sehr stark positioniert in den letzten Wochen, hat eine Initiative gestartet, die nannte sie Georgische Charter, wo sie geworben hat für eine technische Übergangsregierung, die so ein Jahr lang das Land europäisch ausrichten soll, nachdem es und danach sollte es dann wieder Neuwahlen geben, die unter veränderten Rahmenbedingungen dann stattfinden. Also sie kann den Prozess moderieren und möglicherweise auch anführen. Sie wird allerdings nicht von der Regierung akzeptiert. Die Regierung hat angekündigt, gegen das Agieren der Präsidentin ein Amtsenthebungsverfahren anzustrengen nach den Wahlen, wenn dann die Regierung die Wahlen gewinnen sollte oder gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz ist die Präsidentin momentan die mit Abstand angesehenste und unbestrittenste, mit Ausnahme der Regierung, Person im Land.
Der Druck der Regierung bzw. des georgischen Traums dürfte doch wohl auch deswegen schon verpuffen, weil im Herbst sowieso ein neuer georgischer Präsident bzw. eine neue Präsidentin gewählt wird.
Richtig, also diese Ankündigung des Amtsenthebungsverfahrens ist so ein Scheingefecht eigentlich, das so relativ plump ist, denn das macht gar keinen Sinn mehr, 2 Monate vor Ende der Amtszeit diese Präsidentin zu entheben. Das hätte rein symbolischen Wert.
Zum Schluss nochmal zurück zu dem, was die Europäer tun könnten. Es gibt ja frappierende Parallelen zwischen der Ukraine vor 10 Jahren und Georgien jetzt. Damals in Kiew eine Regierung, die erst den Beitritt zur EU anstrebte, dann auf russischen Druck hin mit Europa brach, gefolgt von schweren Protesten einer EU-freundlichen Bevölkerung. In Georgien ist es jetzt so ähnlich. Welche Rolle könnten die Europäer denn in dieser Lage in Georgien spielen?
Sie könnten und sie sollten eine vermittelnde Rolle spielen. Also wenn, wie beschrieben, die Situation tatsächlich eskalieren sollte, dann ist an einer bestimmten Stelle wirklich das Eingreifen und die Moderation und die Vermittlung der Europäer gefragt. Wer das dann sein könnte, ob das die Europäische Union ist, die neue Außenbeauftragte, oder ob das einzelne Vertreter von Mitgliedstaaten sind, das wird man dann sehen müssen. Aber es ist wichtig, dass dann jemand nach Georgien kommt oder eine Gruppe von Politikern, so wie das 2014 in der Ukraine war, wo 3 europäische Außenminister, der deutsche, polnische und der französische Außenminister, tatsächlich das Schießen auf dem Maidan damals verhindert haben. So etwas müsste dann auch wieder auf den Weg gebracht werden von Brüssel oder auch von Berlin aus, um Eskalation und möglicherweise eben auch Ausschreitungen und Tote hier in Georgien zu verhindern.
Vielen Dank, Herr Malerius. Das Gespräch mit dem Leiter des Regionalprogramms Südkaukasus der Konrad-Adenauer-Stiftung führte Sabina Mattei. Stefan Malerius wurde uns aus Tiflis zugeschaltet. Wir bitten, die Tonqualität zu entschuldigen.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.